Hallo, mein Name ist Stefan Pfeiffer und das ist der IBM Live Studio Podcast. Hier sprechen wir mit Experten über aktuelle Technologie- und Business-Themen.
Guten Morgen, herzlich willkommen zum IBM Live Studio Magazin vom heutigen 17. November. Ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Heute wieder interessante Themen, die unter dem Oberbegriff Nachhaltigkeit stehen. Und wir werden das Thema Nachhaltigkeit aus zwei Perspektiven entsprechend beleuchten. Zum einen habe ich mit Dr. Marius Grathol gesprochen, der bei dem Unternehmen Multivac für digitale Produkte und die digitale Transformation verantwortlich ist. Mit ihm behandle ich das Thema Predictive Maintenance, vorausschauende Wartung und wie dies bei der Verarbeitung und der Verpackung von Lebensmitteln, Konsumgütern, Medizingütern oder auch Pharmaprodukten für weniger Stillstand und geringere Ausfallzeiten sorgt, also im Endeffekt die Leistung steigert. Doch zunächst begrüße ich zwei Gäste live im Studio, um über mehr Nachhaltigkeit in der Textilindustrie zu sprechen und was die Blockchain damit zu tun hat. Nachhaltige Lieferketten sind vor allem in der Textilindustrie ein interessantes Thema. Die Verbraucherinnen, die Verbraucher wären durchaus bereit, mehr zu zahlen, wenn sie wüssten, dass ihre Kleidung, dass ihre Textilien entsprechend fair hergestellt und geliefert werden. Doch wie lässt sich das transparent machen? Eine innovative Lösung haben dafür Kaya und Kato und IBM zusammen auf Basis der Blockchain-Technologie entwickelt. Durch diese lässt sich die Herkunft und Verarbeitung von Biobaumwolle von der Faser bis zur Begleitung entsprechend lückenlos nachverfolgen. Bei der Arbeit an der Lösung haben die Partner festgestellt, dass die Blockchain-Technologie, das Blockchain, das Potenzial für den Aufbau eines umfassenden Ökosystems für den Lieferprozess in der gesamten Textilindustrie hat. Genau das wollen IBM und Kaya und Kato mit Textile Trust entsprechend vorantreiben. Genau darüber sprechen wir mit meinen beiden Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Stefan Rennicke, Gründer bei Kaya und Kato, und meinen Kollegen Dr. Christian Schulze-Wolzers, Geschäftsleiter Blockchain Solutions für die IBM DACH. Herzlich bei uns willkommen im Live-Studio, Herr Dr. Rennicke. Hallo, Christian.
Hallo, grüß dich, guten Morgen.
Ich habe dich schon zum Doktor gemacht, Christian. Also das geht gut heute los im Studio. Das Thema nachhaltige, transparente Lieferketten ist gerade in der Textilbranche immer wieder sehr passant. Was tut sich hier gerade im Markt, um diesem Bedarf nachzukommen? Die Frage an Sie beide. Und wenn Sie, Herr Dr. Rennicke, vielleicht beginnen wollen.
Ja, gerne. Also die Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Textilien ist ja schon lange ein Thema, aber eigentlich nicht nur bei den Textilien, sondern in ganz vielen Lieferketten. Denken wir nur an die Lebensmittelindustrie, wo ja IBM auch schon eine Lösung entwickelt hat. In der Textilindustrie ist es natürlich besonders forciert durch politische Initiativen. Wir denken an den grünen Knopf, wir denken an die Initiative Nachhaltiges Wirtschaften und Wirtschaft und Menschenrechte. Und das wird zurzeit abgedeckt durch viele Unternehmen, natürlich noch lange nicht alle Unternehmen, durch Zertifizierung, wie zum Beispiel den grünen Knopf, wie GOTS, also Global Organic Textile Standards. Es gibt eine Vielzahl und Fülle an Zertifizierung, aber die Zusammenarbeit mit IBM hat in den letzten Monaten, Wochen auch gezeigt, dass man über die Zertifizierung hinaus natürlich auch durch eine Blockchain-Technologie auf ein ganz anderes Niveau und auf eine andere Ebene und auf andere Dimensionen kommen kann. Deswegen war das für uns extrem interessant und ist die Zusammenarbeit mit IBM immer noch extrem interessant für uns.
Christian, wenn du uns die IBM-Perspektive geben kannst?
Ja, entschuldige. Ja, gerne. Würde ich gerne ergänzen. Bezug nehmend auf das, was Stefan Rennicke gerade gesagt hat, der Markt verändert sich. Und das liegt sicherlich auch an der nachwachsenden Generation, eine Generation, die zunehmend stärker wissen möchte, woher ihre Produkte kommen. Und Stefan Rennicke hat es gerade schon erwähnt, es gibt eine andere Lösung, Foodtrust im Lebensmittelbereich. Auch da stellen wir fest, dass die Herkunft der Produkte, die Behandlung von Lebensmitteln, von Geflügel, Tierhaltung und Ähnliches wesentliche Elemente sind, die Kaufentscheidungen beeinflussen. Und genau das sehen wir jetzt eben auch zunehmend mehr im Textil-, im Modebereich. Und wir beschränken uns, wie gerade schon erwähnt, nicht nur auf den klassischen Modebereich, sondern adressieren letztendlich viele Bereiche, in denen Textilien verwendet und verarbeitet werden. Ich möchte an dieser Stelle zwei Studien erwähnen. Eine globale Studie vom IBM Institut für Business Value, in der ungefähr 3/4 der Verbraucher angegeben haben, dass Nachhaltigkeit für sie wichtig ist. Und ungefähr 60% sind sogar bereit, ihre Kaufentscheidung, ihre Kaufgewohnheiten zu ändern, wenn dadurch negative Auswirkungen, wenn es um das Thema Kinderarbeit, Arbeitsbedingungen und Ähnliches verringert beziehungsweise vielleicht sogar vermieden werden können. Eine zweite Studie, umgesetzt von Morning Consult im Auftrag von IBM für den europäischen Markt, geht in eine ähnliche Richtung. Da sagen auch wieder 3/4 der Befragten, dass sie besorgt sind über das Ausmaß der Verschwendung im Bereich der Mode- und Textilindustrie. Und 64% wären bereit, ihre Kleidung anders zu kaufen als bisher, wenn Nachhaltigkeit transparenter gemacht würde, als das bisher in der Branche der Fall ist. Wir sehen also, wie sehr sich Märkte verändern, getrieben durch die Verbraucher, durch diejenigen, die die T-Shirts, die Hosen, die Blusen und die Jacken kaufen.
Ja, das ist allenthalben zu beobachten. Bitkom hat ja auch eine Umfrage gestartet vor ganz kurzer Zeit für Deutschland. Exakt die gleichen Ergebnisse. Man will mehr Transparenz, man will mehr Nachhaltigkeit. Doch lassen uns jetzt über das Projekt entsprechend reden. Kaya und Kato haben ja gemeinsam eine Lösung entwickelt, die genau diesen Herausforderungen entsprechen soll, diese adressieren soll. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit und wie sieht die Lösung aus?
Also wir beschäftigen uns ja schon seit einiger Zeit nicht nur mit dem Thema Blockchain, sondern auch mit Lösungen, die das Thema Nachhaltigkeit adressieren. Ein Bereich Food Trust, Lebensmittelindustrie, hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Fragestellungen, antibiotikafreie Ernährungsflügel oder Obst und Gemüse, das wirklich nicht mit Glyphosat behandelt wurde oder. Gibt es sicherlich viele Beispiele, die sich jeder in dieser Runde hier vorstellen kann aus dem Lebensmittelbereich. Zweites Thema Elektromobilität. Auf den ersten Blick mag man sich dann fragen, okay, wo ist da jetzt das Thema Nachhaltigkeit? Es geht um die Batterie. Es geht um die Lithium-Ionen-Batterien, die unter anderem mit Kobalt produziert werden. Und Kobalt ist ein Rohstoff, der zu ungefähr 2/3 im Kongo liegt und dort unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut wird. Themen wie Einstürze von Minen, Arbeitsbedingungen, die nicht unserem Standard und Anforderungen entsprechen, dazu das Thema Kinderarbeit, sind alles Themen, die wir mit Blockchain-Lösungen adressieren, um genau diese Transparenz in der Branche und auch branchenübergreifend herzustellen. Das heißt, wir haben in den letzten 2 Jahren Kompetenz, Erfahrungen gesammelt, Lösungen gemeinsam entwickelt mit Unternehmen aus den jeweiligen Branchen, aus der Automobilindustrie oder eben im Lebensmittelbereich weltweit und auf dieser Basis Expertise aufgebaut, die für uns die Basis war und ist und auch sein wird in den kommenden Wochen und Monaten, um mit Kaya und Kato jetzt eben den nächsten Schritt zu gehen in Richtung Textil- und Modebranche und die gleiche Problemstellung, die gleiche Aufgabenstellung, die uns der Markt, die uns die Verbraucher mitgeben, umzusetzen und mit Kaya und Kato diese Lösung zu entwickeln.
Ja, vielleicht ergänze ich an dem Punkt noch und erzähle ein bisschen über das Projekt, wie wir gestartet haben, denn wir kennen uns jetzt schon seit 2019 und da kam der erste Kontakt zustande. Kaya und Kato hat sich ja gegründet, ist ein junges Unternehmen, 2015 gegründet, 2017 haben wir begonnen, operativ zu arbeiten und wir haben uns ja gegründet, nicht um alles genauso zu machen in der Textilindustrie, wie es schon ist und funktioniert, sondern wir wollten ja grundlegend andere Sachen machen. Nachhaltigkeit ist sicherlich einer unserer Schwerpunkte, aber auch die Digitalisierung und die sinnvolle Kombination von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und wenn man sich da mal so ein bisschen umschaut, Herr Schulze-Wolters hat es ja schon genannt, es gibt schon gute, interessante Lösungen, gerade im Bereich der Nachhaltigkeit, Automobilbatterien sind genannt worden, wo man sieht, dass die Blockchain eine Lösung ist, die das sinnvoll und gut kombinieren kann. Und da gab es 2019, glaube ich, den ersten Workshop, da haben wir geguckt und geprüft in der Garage in Stuttgart, ist das überhaupt irgendwas für die Textilindustrie und ist das was für unser Unternehmen? Und wir haben relativ schnell herausgefunden, dass wir das bejahen konnten, dass wir gesehen haben, also ich habe es gesehen, ich bin jetzt nicht so unglaublich digital unterwegs, ich bin immer digitaler geworden in den letzten Monaten und Jahren, dass das ganz neue Dimensionen für uns als Unternehmen bietet, über die Zertifizierung hinaus. Es gibt ja unzählige Herausforderungen in den nächsten Jahren, das ist die CO2-Kompensation, das ist sicherlich die Optimierung von Zertifizierungsprogrammen. All das kann die Blockchain uns bieten und es gab Mitte des Jahres einen zweiten Workshop, wir haben unsere Partner mit an den Tisch geholt und wir haben intensiv einen Tag gearbeitet und sind zu dem Schluss gekommen, genau das wollen wir machen. Wir wollen ein MVP erstellen, ausarbeiten und wollen es dann der Gesamtbranche vorstellen, am besten Anfang nächsten Jahres.
Durch die Blockchain-Lösung soll ja vor allem Transparenz in die Lieferkette gebracht werden. Gibt es noch weitere Anwendungsfälle, weitere Use Cases, die sich mit dieser Blockchain-Technologie in Ihrem Bereich angehen lassen, Herr Dr. Rennecke?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, die CO2-Kompensation ist sicherlich etwas, dass man jeden Rohstoff und jedes Produkt tracken kann und dann auch eine Kompensation anstrengen kann dafür. Das wird ein Thema sein, das uns in den nächsten Jahren sicherlich noch sehr viel mehr beschäftigen wird. Es ist für uns sicherlich was Interessantes, Zertifizierungsvorgänge zu optimieren durch das Hinterlegen von Dokumenten. Auch die Partizipation von Arbeitnehmervertretungen an der Blockchain ist sicherlich eine interessante Perspektive, um Lieferketten fairer und gerechter zu gestalten. Denn in der Textilindustrie ist noch ein Thema interessant für uns, die Fälschungssicherheit. Die Blockchain bietet Möglichkeiten, wie ich sie mir vorher nicht vorgestellt habe, und an denen arbeiten wir jetzt. Also für uns wirklich eine gute Perspektive, die wir sicherlich in den nächsten Jahren weiterverfolgen wollen. Am besten noch mit neuen Partnern dazu.
Das Projekt ist ja sehr erfolgreich angelaufen, hat auch schon sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Unter anderem war ja Kai und Kato mit die Ersten, die das Nachhaltigkeitssiegel des BMZ, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bekommen hat. Den grünen Knopf, der wurde ja auch schon erwähnt. Wie geht es jetzt weiter, lieber Christian?
Ja, so wie Herr Dr. Rennecke gerade schon gesagt hat, wir haben relativ klein angefangen, bewusst relativ klein angefangen. Das ist die gängige Vorgehensweise, wenn man sich mit Blockchain-Projekten beschäftigt. Start small, grow fast. Der erste Use Case ist, wie gerade schon beschrieben, die Lieferkette transparent zu machen, von Uganda bis zu den Produktionsstätten von Kaya und Kato zum Thema Biobaumwolle. Aber natürlich ist das im großen, breiten Umfeld globale Netzwerk von Mode und Textil nur eine kleine Facette. Das heißt, nachdem wir jetzt dieses sogenannte MVP, dieses Minimum Viable Product, also eine kleine Lösung, die die Core, die Kernfunktionalitäten der geplanten Lösung, die wir später in den Markt bringen wollen, abbildet. Nachdem wir dieses MVP, ich denke jetzt bis Ende November, fertig erarbeitet und entwickelt haben, wollen wir dann weitere Unternehmen dafür gewinnen. Ich denke an 5, 6, 7 Unternehmen aus der Branche, aus der Mode- und Textilbranche, die sich eben auch ernsthaft, nachhaltig mit diesem Thema auseinandersetzen, die das in ihrer Strategie haben und die ein Interesse daran haben, sich inhaltlich und auch finanziell einzubringen, um diese Lösung größer, globaler zu machen, um damit ein Ökosystem zu adressieren. Und es geht dabei eben nicht nur, in Anführungsstrichen, um das Ökosystem von Kaya und Kato und deren Lieferanten. Es geht um das Ökosystem der Mode- und Textilbranche, national wie international, ein sehr globales, komplexes und stark vernetztes Ökosystem. Und das wollen wir gemeinsam adressieren. Darum ist das, was Herr Dr. Rennecke, Kaya und Kato und wir jetzt begonnen haben, nur der erste Schritt, um dieses Ökosystem gemeinschaftlich zu adressieren und dann weitere Use Cases, weitere Rohstoffe, weitere Lieferketten mit Ursprüngen in anderen Ländern, anderen Kontinenten zu adressieren. Also wir werden diese Lösung Schritt für Schritt ausbauen. Die nächste Stufe ist zu Beginn des nächsten Jahres mit diesen zusätzlichen 5, 6, 7 Unternehmen aus der Branche, unter anderem aus dem Textilbündnis oder aus dem eben schon erwähnten grünen Knopf. Aber es gibt Fashion for Goods und viele andere Initiativen, die Dr. Rennecke eben auch schon erwähnt hat, die sicherlich die ideale Voraussetzung bieten, um Unternehmen für dieses nächste Projekt zu gewinnen. Und das wollen wir Anfang des nächsten Jahres starten, einen Piloten, mit dem wir dann die nächste Stufe bauen und, wie gesagt, weitere Funktionalitäten, weitere Rohstoffe und andere Lieferketten integrieren, um diese Lösung global vernetzt und für den gesamten Markt in diese Branche zu bringen.
Ja, Textile Trust war das Stichwort, das wir ja schon gehört haben, genannt haben. Wir haben auch gehört, dass Sie, Herr Dr. Rennecke, mit dem Projekt für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden sind. Wie sehen Sie denn Ihre Chancen und wann darf man denn potenziell gratulieren?
Ja, das ist etwas, was uns sehr gefreut hat. Denn auch in diesem Jahr ist für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, ist, glaube ich, der renommierteste wirklich deutsche Nachhaltigkeitspreis, den wir hier haben, ist die Textilwirtschaft oder die Textilien ist wieder mal ein Schwerpunkt. Das heißt, wir sind mit unserem Projekt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich glaube, das Außergewöhnliche an unserem Projekt ist, dass wir 4 unterschiedliche Partner zusammengebracht haben. Das heißt, wir arbeiten mit einer Kooperative in Uganda zusammen, mit dem Zulieferer, der die Baumwolle kauft, dann verarbeitet wir als Konfektionär und als Marke, die sie dann schließlich verkauft, und IBM als Technologiepartner. Das ist schon was Außergewöhnliches. Und ich würde es mir natürlich wünschen, dass wir den Preis bekommen. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren in diesem Monat noch, aber die Preisverleihung ist am 4. Dezember und da werden wir es dann endgültig wissen. Vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was Christian Schulze-Wolters gesagt hat. Was wir bisher vergessen haben, ist das Lieferkettengesetz. Das heißt, eine Blockchain kann Unternehmen dabei helfen, den Anforderungen eines Lieferkettengesetzes Genüge zu tun. Das ist ein wichtiger und wesentlicher Faktor. Andere Länder haben schon Lieferkettengesetze. Für die Textilwirtschaft wird sie noch viel relevanter werden. Und zwar ist das Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. Und ich gehe davon aus, dass es auch in Deutschland kommen wird.
Wir drücken auf jeden Fall alle Daumen für den Nachhaltigkeitspreis. 4. Dezember ist ja nicht so weit weg. Und auch die Perspektiven, die Sie, Herr Dr. Rannicke, und auch Christian hier entsprechend geschildert haben, wie es weitergehen soll, klingen sehr, sehr spannend. Ich würde mich freuen, Sie beide wieder hier im Studio begrüßen zu können, sodass wir auch latent begleiten und hier informieren, wie das entsprechend weiter mit Blockchain in der Textilindustrie, mit Transparenz, denn die wollen wir ja alle haben, entsprechend dort weitergeht. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch und hoffentlich bis bald, bis ganz bald wieder.
Herzlichen Dank.
Danke dir, Stefan. Noch einen schönen Tag.
Schönen Tag. Bleibt gesund vor allem in dieser Zeit. Und ich gehe nun zu unserem zweiten Thema über, das Thema Predictive Maintenance oder auch der Weg zur autonomen Maschine. Durch Predictive Maintenance können Unternehmen die Wahrscheinlichkeit und Faktoren künftiger Anlagenausfälle einfacher voraussagen. Also eine solche Möglichkeit der Vorhersage ist bei komplexen Produktionen und im Zeitalter von Industrie 4.0 entsprechend unerlässlich. Aber wie erhalte ich wirklich verlässliche Vorhersagen? Und die Antwort darauf lautet, nicht überraschenderweise, eine gute Datenbasis, die mit künstlicher Intelligenz entsprechend analysiert werden kann. Dann kann man auch entsprechende Vorhersagen treffen. Wie das funktioniert, erläutert Dr. Marius Gradmohl, Vice President Digital Products and Transformation bei Multivac. Das Unternehmen bietet Kunden umfassende Lösungen für die Verarbeitung und das Verpacken von Lebensmitteln, von Konsumgütern, von Medizingütern und Pharmaprodukten ein. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet und ich bitte die Regie, es jetzt abzuspielen. Hallo, Herr Dr. Gradmohl.
Hallo, grüße Sie.
Warum ist Predictive Maintenance für Sie so wichtig? Warum ist es generell wichtig?
Ja, Predictive Maintenance ist für das, was wir bei Multivac in meinem Bereich tun. Ich bin für digitale Produkte und digitale Transformation zuständig. In meiner Ansicht ein wesentlicher Baustein an digitale Lösungen, die wir ja zukünftig und auch jetzt schon für Kunden entwickeln und bereitstellen müssen. Neben dem Thema der grundsätzlichen Produktionsoptimierung geht es natürlich darum, die Verfügbarkeiten von Maschinen zu erhöhen, sprich die ungeplanten Stillstandszeiten von Maschinen zu reduzieren. Und Predictive Maintenance ist, ich sag mal, ein Baustein davon.
Je länger, je unkomplizierter die Maschinen laufen, umso besser. Ist natürlich auch wichtig in der Beziehung zu ihren Kunden.
Exakt so ist es. Unsere Kunden erwarten selbstverständlich, dass unsere Maschinen maximale Performance leisten und möglichst geringe Stillstandszeiten eben auch verursachen. Und gerade dafür ist Predictive Maintenance ein Werkzeug. Sprich, wir beabsichtigen natürlich, die Stillstandszeiten auf ein minimales Maß zu reduzieren und Wartungsarbeiten, die natürlich trotzdem notwendig sind, zu fokussieren und zu konzentrieren. Dabei kann uns helfen, wenn wir ja unsere Maschinen natürlich besser verstehen, und das machen wir auf Basis von Daten, und dementsprechend werten wir Daten gezielt aus, um diese Stillstände eben vorauszusagen, um möglichst in der Zukunft eben auch eine konkretere Aussage darüber treffen zu können, wann es zu einer Wartung sinnvollerweise kommen sollte.
Es geht also nicht nur um den Stillstand, die Daten können auch genutzt werden, um Ihre Dienstleistungen, die Verfügbarkeit insgesamt und vielleicht auch neue Services zu ermöglichen.
Ganz genau, richtig. Also es ist natürlich gewissermaßen immer eine Art Henne-Ei-Problem. Daten sind, ja, man sagt so oft, das neue Öl dieses Jahrhunderts, dieses Jahrtausends vielleicht. Das ist zunächst mal recht einfach gesagt. Es geht am Ende des Tages dann darum, dass man ja zum einen den Kunden natürlich mitnimmt auf diese Reise. Man muss ihn natürlich auch davon überzeugen, dass er selber einen Nutzen davon hat, wenn er seine Daten, und ich spreche wirklich von seinen Daten, es sind seine Maschinen, hat sie gekauft. Und wir bei Multivac leben das natürlich auch so, dass Kunden letztendlich Herr über ihre Daten sind. Und man muss den Kunden überzeugen, dass er diese Reise mit uns mitgeht, dass er selber auch sagt, ja, das ist eine gute Reise und ich möchte da teilhaben. Auf der anderen Seite haben Kunden natürlich vielfach auch die Erwartungshaltung, dass sie sehr, sehr schnell dann auch Ergebnisse von solchen Lösungen erhalten können. Das wiederum stellt uns vor die Herausforderung, dass wir natürlich regelmäßig liefern müssen, dass wir auch diese Erwartungen entsprechend auch erfüllen müssen. Und unser Rezept ist natürlich, dass wir Kunden möglichst frühzeitig an Ergebnissen teilhaben lassen und so dann auch diesen Weg gemeinsam gehen. Sprich, wir erhalten Daten von unseren Maschinen und das natürlich unter der Einwilligung und dem Einverständnis des Kunden. Und wir geben dann auch entsprechend die Ergebnisse an unseren Kunden zurück, die wir bis zu diesem Tag und bis zu dieser Zeit eben auch entwickeln konnten. Und das ist eine iterative Arbeit. Deswegen arbeiten wir agil. Es ist nicht nur reines Buzzword, sondern es ist eigentlich am Ende des Tages die Art und Weise, wie man sowas vorantreiben und Stück für Stück iterativ entwickeln muss.
Da haben wir IBM und Multivac ja auch das gleiche Verständnis in puncto Datenhoheit. Die Daten gehören dem Kunden. Natürlich können sie verwertet werden, um für den Kunden bessere Prozesse entsprechend zu dienen. Malen wir doch mal das Negativszenario. Stillstand ist das eine Thema. Was ist denn das Risiko, wenn man keine Predictive Maintenance einsetzt, darüber hinaus?
Nun, ich glaube, es ist ganz gut, mit einer Art Blindflug zu vergleichen. Ich denke, jeder Kunde, der den Vergleich letztendlich auch zu anderen Systemen oder zu anderen Umgebungen wagt, kann sich vorstellen, wohin das führt. Sprich, wenn ich mir vorstelle, dass ich heute einen Computer hätte mit einem Virenscanner, der sich nicht updatet, oder ich habe vielleicht gar keinen Virenscanner drauf, oder ich habe eine Firewall, die sich nicht updatet, oder ich habe eine Fritzbox, sage ich mal, die einfach nur immer von der Funktion her natürlich einerseits gleich bleibt und andererseits auch keine weiteren Updates erfährt. Das würde heute keiner mehr akzeptieren, das würde heute keiner mehr mitmachen. Ähnlich ist es beim Auto. Ich sag mal, es ist heute gewissermaßen selbstverständlich, dass wenn eine Motorleuchte bei mir anfängt zu blinken, dass ich dann relativ schnell sogar den Anruf von meinem Automobilhersteller habe. Hey, ist denn alles okay bei deinem Auto? Ich habe gesehen, da stimmt irgendwas nicht. Komm doch bitte mal in die Werkstatt. Das alles hat jetzt nichts mit Predictive Maintenance zu tun. Das sind allerdings Aspekte, die uns auf diesem Weg begleiten. Sprich, ich brauche zunächst mal eine gewisse Grundfunktionalität, um Daten zu erhalten, um auch, ja, ich sag mal, ein System auf dem laufenden Stand zu halten. Und je besser man dann über das System lernt, desto eher ist man auch dazu in der Lage, sage ich mal, das System auf dem aktuellen Stand zu halten, das System weiterzuentwickeln, die Qualität zu erhöhen, aber auch einen besseren Service zu erhalten. Um es konkret zu machen, was den Service unserer Maschinen angeht. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Maschine und diese Maschine ist in Betrieb, der Servicetechniker kommt vorbei, er sieht die Maschine dann zum ersten Mal, weil er, sage ich mal, davor sich nicht informieren konnte, was mit dieser Maschine getan wurde, was produziert wurde, wie stark sie ausgelastet wurde. Das führt dann letztendlich dazu, dass er sich sehr ad hoc ein Bild machen muss vor Ort, was denn nun tatsächlich zu tun ist. Wenn er zuvor in der Lage ist, die Situation etwas besser zu begreifen und vielleicht sich ein Bild von der Situation schon mal anhand der Daten zu machen, also eine Art, ich sag mal, Data Briefing vielleicht vorab durchzuführen, dann kann er diesen Service-Einsatz natürlich ganz anders ableisten. Auch das ist noch kein Predictive Maintenance, weil wir haben jetzt noch keine Meldung bekommen, wann jetzt konkret ein Teil ausfällt. Und diese Qualität der Vorhersage ist jetzt vielleicht auch noch nicht die, wie wir sie in dem Endzustand von einem Predictive Maintenance uns vorstellen. Aber es sind kleine Schritte, die eigentlich in diese Richtung führen, dass ich irgendwann einmal natürlich die Service-Situation kontrolliere. Sprich, dass ich weiß, zu diesem und jenem Zeitpunkt werden diese oder jene Komponenten in einer Maschine wartungsanfällig oder müssen gewartet werden. Und ich kann dann den Wartungszeitpunkt auch entsprechend planen und kann ja, dementsprechend auch die Ausfallzeit der Maschine in einem für den Kunden erträglichen und planbaren Maß halten. Das ist genau das, wo wir hinwollen. Und bis wir diesen Schritt erreichen, werden wir natürlich schon Funktionalitäten eben dem Kunden vorliefern. Und das sind genau die Funktionalitäten, die ich am Anfang der Antwort eben auch besprochen und erläutert habe.
Sie haben ja jetzt sehr schön erläutert, wie wichtig Datenqualität ist, auch um gezielt agieren zu können. Können wir noch ein bisschen tiefer tauchen? Wie funktioniert die Entwicklung moderner Predictive Maintenance mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Daten an Ihrem Beispiel, am Beispiel von Multiwerk?
Ja, es gibt, denke ich, bei Multiwerk unterschiedliche Szenarien, wo wir künstliche Intelligenz und dementsprechend auch entsprechende Algorithmen einsetzen können. Predictive Maintenance ist für mich ein solches Szenario. Wenn Sie mich jetzt fragen, was wir aktuell machen mit künstlicher Intelligenz, mit maschinellem Lernen, dann wird die Antwort zugegebenermaßen recht ernüchternd ausfallen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Es ist so, dass wir zunächst mal, um eine künstliche Intelligenz überhaupt zum Leben zu erwecken, Daten benötigen und das nicht nur von einigen wenigen Maschinen und das auch nicht nur, ich sag mal, einige wenige Monate lang, sondern wir brauchen einen Fundus an Daten. Ich sage Ihnen auch, warum das so ist. Am Ende des Tages hat es da jeder Maschinenhersteller oder Komponentenhersteller leicht, der sich im absoluten Serienbetrieb befindet. Sprich, immer wenn ich Gleichteile in Maschinen überwache oder wenn ich Maschinen überwache, die eben komplett gleich gebaut sind, wenn ich im Serienbetrieb unterwegs bin, dann kann ich natürlich auch viel, viel leichter lernen und kann auch viel, viel leichter Regeln generieren. Das ist ab dem Zeitpunkt schwieriger, wenn die Varianz der Maschinen, die ich herstelle, die Varianz der Produkte, die ich herstelle und die ich überwache und wo ich entsprechende Automatismen und Regeln finden möchte, größer wird. Dementsprechend ist es bei uns, wir sind Sonderanlagenbauer, kann man so sagen. Es gibt eigentlich kaum eine Maschine, die bei uns zweimal vom Band geht. Also selbst wenn ein Kunde zweimal dieselbe Maschine bestellt, exakt gleich, dann ist es nicht unbedingt selbstverständlich, dass das auch so passiert. Spaß beiseite. Tatsächlich ist es so, wir sind Sonderanlagenbauer und dementsprechend ist die Varianz unserer Maschinen und Produkte sehr, sehr groß. Und wir müssen zunächst mal wirklich gucken, dass wir Erfahrung sammeln, dass wir Daten generieren, dass wir uns mit dem Thema Daten sammeln und Daten analysieren beschäftigen, bevor wir diese künstliche Intelligenz, denke ich, tatsächlich zum Laufen bringen können. Was ich mir aber durchaus vorstelle, ist natürlich, dass wir, sobald wir mehr Erkenntnisse haben und sobald wir auch ein konkreteres Bild darüber haben, welche Komponenten wir in einer Maschine denn lohnenswerterweise auch dauerhaft überwachen, dass wir dann entsprechende Algorithmen implementieren, die explizit darauf aus sind, die Regelwerke, die wir bereits jetzt schon implementiert haben, anzupassen. Sprich, es sind adaptiv lernende Algorithmen und diese Regelwerke dann, sage ich mal, auch Stück für Stück weiter wachsen zu lassen. Ich sehe das jetzt aber nicht am Anfang, denn ich denke, man braucht zunächst mal, um das ganze Thema künstliche Intelligenz zum Starten zu bringen, braucht man den Fundus an Daten, die zunächst mal gelabelt werden müssen und man diese Daten auch entsprechend klassifizieren muss.
Das ist ja ein Mantra, was generell in der künstlichen Intelligenz entsprechend umzusetzen ist. Die Daten müssen erstmal da sein, es muss eine kritische Masse an Daten da sein, die Systeme müssen angelernt werden. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Entwicklung, die natürlich komplexer wird, weil sie eben immer diese, in Anführungsstrichen, Sonderanfertigung ihrer Maschinen haben. Na gerade wohl, können Sie uns noch etwas zur Partnerschaft zwischen IBM und Multiwerk sagen? Was treiben wir denn da gemeinsam?
Ja, sehr gerne. Die Partnerschaft von IBM und Multiwerk ist eine, die schon maßgeblich lange Zeit besteht. Meinem Informationsstand nach ist sie wahrscheinlich sogar älter als ich. Ich bin zum heutigen Zeitpunkt 34 Jahre alt. Soweit ich weiß, überdauert das meine Lebensdauer. IBM begleitet Multiwerk also schon seit geraumer Zeit. Tatsächlich, ich meine, wir hatten angefangen mit Themen, gerade fokussiert auf Tape-Backups in den Anfangsjahren und es ging dann eigentlich viel auch um Speicherlösungen. Ich sag mal, gerade heute ist IBM ein wesentlicher Partner auch für uns, was das Thema interne Digitalisierung angeht. Das bedeutet jetzt gerade, wenn ich an unser ERP-System denke, die Datenbank unseres neuen ERPs, wir sind hier unter anderem auch Partner von SAP, wenn wir jetzt auf S4HANA umsteigen, werden die Datenbanken zum Beispiel auch wieder von IBM bereitgestellt werden. Wir setzen hier auf IBM-Technologie und das tun wir, wie gesagt, schon seit geraumer Zeit. Auch in unserem Datacenter sind einige Komponenten, Kernelemente von IBM. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Partnerschaft auch weiter ausbauen könnten und würde mich insbesondere natürlich freuen, wenn IBM auch Partner im Bereich der Digitalisierung der künstlichen Intelligenz werden würde.
Ja, Dr. Gartwohl, das würde uns natürlich auch freuen, wenn wir da die Partnerschaft, die ja offensichtlich schon sehr lange erfolgreich existiert, weiterführen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das interessante Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Zeit.
Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Alles Gute.
Ja, nochmals herzlichen Dank an Dr. Marius Gradwohl von Multivac für das interessante Gespräch. Das haben wir vor der Sendung, kurz vor der Sendung, entsprechend aufgezeichnet. Und das war's für heute. Das war unser Live-Studio-Magazin. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Spaß gemacht. Wenn Sie Fragen haben oder uns Feedback zu dieser Sendung oder allgemein zum Live-Studio zu den Themen geben möchten, dann kommentiert es am besten auf Facebook, auf Twitter oder auf LinkedIn. Gerne könnt ihr mir auch eine Nachricht entsprechend über diese Kanäle an meinen persönlichen Account schicken. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter im Live-Studio. Das Thema wird dann Cloud sein. Und ich darf wieder zwei Live-Gäste entsprechend begrüßen. Bis dann, bleibt gesund. Tschüss.